Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an einen ganz alten Interviewpartner von mir, Tim. Ich grüße dich, Tim Stern. Du, wir können es ja gerade mal sagen und auch einblenden, eines der ersten Interviews, die du gemacht hast damals, war hier auf dem HKCM-Kanal am 22. November 2022. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie der gute Mann, Jungunternehmer aus Deutschland, jetzt in Venezuela sich seitdem entwickelt hat, das ist eine grandiose Entwicklung, muss ich sagen, die sich nicht nur in der Realität manifestiert hat mit seinem großen Projekt, das ihr hier im Hintergrund seht, Crypto City. Das war damals etwas, wo ich gedacht habe, okay, da so ein junger Typ mit Babyface erzählt mir da irgendwas von, er will auf Venezuela, also auf Isla Margarita, du wirst es gleich sagen können, einer vorgelagerten Insel von Venezuela, baut er ein riesiges Krypto-Projekt hin. Dachte ich mir, okay, schön im Kopf hat er die Idee. Jetzt ist sie nicht mehr nur im Kopf, sie ist in die Realität umgesetzt worden. Also auch du, das muss man sagen, bist ein Meister der Manifestation, der Umsetzung. Ich halte dich ganz willkommen hier zum zweiten Interview, wo es heute über die Situation in Venezuela gibt. Ich grüße dich.
Ja, vielen Dank, lieber Philipp, und vielen Dank, dass ich nochmal bei dir hier auf dem Kanal Hallo sagen darf. Ja, es ist viel passiert in 3 Jahren. Wow, ich habe alle deine Bücher zwischendrin gelesen. Ja, und über unser erstes Interview damals sind sehr, sehr viele heutige Freunde, damals einfach nur Kunden, ne, entstanden. Und ja, bei uns ist viel passiert. Und jetzt natürlich mit der aktuellen Situation in Venezuela. Ja, da ist natürlich die Hölle los jetzt, ne?
Ja, ich habe es mitbekommen, du wirst regelrecht überrannt mit Angeboten von Investoren, die jetzt aktuell sagen, okay, wir sehen hier die gigantischen Chancen, sollte sich die politische Situation ändern. Bevor wir aber mal darauf eingehen und was du auch machst, führe uns doch mal ein bisschen durch. Wie hast du diese Situation miterlebt, als Maduro, der damalige Präsident, entführt wurde? Ich meine, so muss man es ja sagen. Es ist de facto so. Man hat ihn entführt mit seiner Frau. Wie war das für dich? Was ist da passiert?
Ja, das war im Endeffekt so, ne? Alle haben ja erwartet, dass der Zugriff, der Strike viel früher kommt, ne? Und zwar mit dem Release der Epstein-Files. Stattdessen haben sie dann aber, ne, völlig überraschenderweise dann Syrien bebombt statt Venezuela, ne? Und dann war natürlich hier on the street die Hoffnung oder die Erwartungshaltung eine ganz andere, weil alle gedacht haben, okay, das war's, ne? Also das
toll,
war
wenn man so eine Auswahl hat wie die Amerikaner, die haben ja eine ganze Menükarte von Ländern. Kolumbien steht als nächstes an, Grönland wollen sie jetzt auch Invasion starten, die können sich's aussuchen.
Ja, also was wir leben auf jeden Fall in anderen Zeiten, ne? Je nachdem kann man so sehen, aber was auf jeden Fall Sache ist, die gute alte Zeit vor 2015, die ist auf jeden Fall tot, und ich glaube, seit Beginn dieses Jahres, ja, haben wir nochmal irgendwie eine ganz andere Epoche irgendwie angeschlagen. Und ja, ich habe dann einen Anruf bekommen um 2 Uhr nachts, ja, hier macht die Noticias an, ne, die Fernseh Sendung oder Twitter, Instagram, ne? Und dann hieß es, okay, sie sind in Caracas, ja? Sie sind hier einmarschiert, ja? Da fliegen die Helikopter. Ich bin dann um 2 Uhr nachts aus dem Bett raus und habe gleich hier alle meine Shareholder angerufen, wir müssen ein Statement vorbereiten, ne? Das ist ja nicht gut, Krieg nützt nie jemandem, nie, ja? Egal was das Outcome ist, Krieg ist nie gut, so. Und bis wir aber fertig waren, das Statement zu schreiben, kam dann schon auf Truth Social, wir haben ihn, ja, so nach dem Motto, ich sag mal, wie, was? 2 Stunden, what the fuck, ja, wie haben sie das denn gemacht, ja? Und dann war natürlich am nächsten Tag, ne, die ganzen Venezolaner, die waren erstmal völlig fassungslos, ja, was ist jetzt, ne, so darauf, wo man schon lange irgendwie gewartet hat, ja, Schrägstrich, wo man vielleicht auch nicht drauf gewartet hat, ne, es gibt ja immer 2 Lager, was ist jetzt Sache, ne? Und dann war erstmal 2, 3 Tage alles zu, jeder war zu Hause, ne, die mussten alle die ganze Situation erstmal verarbeiten, weil natürlich 27 Jahre, ne, Sozialismus quasi, dann, ich glaube, das kann man vergleichen wie die Situation mit dem Berliner Mauerfall, ja, wo er dann im Fernsehen irgendwie gesagt hat, so laut meinem Kenntnisstand ist die Mauer ab jetzt offen und an, niemand konnte es fassen, ne? Ja, und war absolut wild auf jeden Fall.
Ja, das heißt aber, in Caracas waren ja durchaus Explosionen, die man wahrnehmen konnte, und jetzt hat ja die New York Post und weitere Zeitungen auch schon gesagt, die Amerikaner hätten futuristische Spezialwaffen eingesetzt. Das ist bestimmt auch ein sage ich mal, ich will nicht sagen ein Gerücht, aber eine Meldung, die auch von Seiten des US-Militärs lanciert wird, denn die sendet ja auch ein Signal an alle anderen Führer des Landes, die aktuell auf der Kill-List von Donald Trump stehen und von den Amerikanern wohlgemerkt und nicht nur von den Amerikanern. Es gibt da auch noch ein anderes Land, das da sehr viel mitwirkt auf die Entscheidungen der Amerikaner, denen zu sagen, hey, auch wenn ihr 500 Soldaten um euch herum habt, wir kommen da mit irgendwie Strahlungswaffen und dann läuft denen überall Blut aus der Nase und aus den Augen raus. Also es ist kein Scherz, was ich jetzt gerade sage, da haben sie ja darüber gesprochen, auch venezolanische Soldaten haben das gesagt, denen wurde es schlecht, die konnten sich nicht mehr wehren, die sind alle zusammengebrochen, sie waren nicht mehr verteidigungsfähig und dann stürmte da Delta Force rein und hatten sich einfach geschnappt. Hast du das auch mitbekommen?
Ich habe Mäusle gespielt, weil ich habe das auch gelesen, ne, und habe dann natürlich gleich mal den ein oder anderen guten Bekannten da aus der Gegend gefragt. Ja. Das ist so. Ja. Also das ist nicht irgendwie frei erfunden. Ne. Das soll wohl ganz heftig gewesen sein. Und überleg mal, du bist da ganz klassisch ausgebildeter Bodensoldat, ja, und du sitzt da und auf einmal brechen sie alle um dich rum zusammen. Also das muss einem ja vorkommen wie bei Alien vs. Predator. Ja. Also absoluter Wahnsinn.
Ich meine, solange man danach wieder aufstehen kann und die Leute am Leben sind, dann ist das vielleicht eine unschöne Erfahrung gewesen, aber die hätten auch einen Kopfschuss kriegen können und das haben wahrscheinlich manche auch gekriegt. Ja? Wie du schon sagtest, das ist jetzt außer für die waffenproduzierenden, daran interessierten Kräfte, die auch sehr stark sind in Amerika natürlich. Deswegen führt Amerika quasi dauerhaft Krieg seit Jahrzehnten. Fakt, für die ist das sicher ein interessantes Geschäft, aber für die Menschen, die beteiligt sind, ob nun die Amerikaner, die um ihre Personen fürchten, die da reingehen, auch denen kann was passieren, als auch die Venezolaner, ist das sicher eine heftige Sache. Was hast du für dich jetzt seitdem gesehen? Hat sich irgendwas grundlegend geändert? Ist die politische Situation grundlegend geändert? Wie ist die Gesellschaft jetzt drauf?
Eine Gesellschaft, trotz aller Daten, die man so sieht oder Videos, die man so sieht, ne, man kann schon sagen, dass zwei Drittel sich da auf jeden Fall freuen, dass es jetzt einen Change gibt. Ne? Allein vor allem aus der ökonomischen Situation. Venezuela war das reichste Land Südamerikas, als sie Öltrade getrieben haben mit den Amerikanern, ne, und haben das Ganze dann, ich glaube, in das ärmste Land Südamerikas verwandelt, nach Kuba oder vor Kuba noch. Ja. Was man jetzt sagen kann auf der Straße, ja, hier in Margarita zumindest, die Leute, die sind noch so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand unterwegs. Ne. Da traut man sich jetzt noch nicht irgendwie großartig, ja, da die Partystimmung ausbrechen zu lassen, weil natürlich jetzt keiner weiß, was passiert jetzt. Ja? Gibt es eine friedliche Transition? Ne? Wird die Vizepräsidentin, die jetzt gerade vereidigt worden ist, wird die am Ruder bleiben, weil sie sich anscheinend ja mit Donald Trump ganz gut versteht und spurt, in Anführungsstrichen. Ne? Wird es die Maria Colina werden, ne? diese Nobelpreisträgerin, ne? Oder wird es nicht? Weil der Trump hat sie ja abgewatscht und gesagt, naja, er glaubt nicht, dass sie den Support da irgendwie hat, ja. Ja. Weiß noch keiner, ja, hat er in einem Fernsehinterview gesagt, I don't think she's up for it. Ja. Und dann waren natürlich alle extrem verwirrt. Ja. Der trifft sich ja heute um 12.30 Uhr, oder müsste schon passiert sein, oder passiert jetzt gerade, während wir dieses Interview drehen, trifft er sich mit der hinter verschlossenen Türen. Und dann wird es wahrscheinlich ein Statement geben, ja, was jetzt passiert. Aktuell sind es aber noch dieselben am Ruder, die davor auch am Ruder waren. Ne?
Sie war ja der Wunschkandidat Israels. Ja, deswegen interessant. Es ist ja natürlich eine Frage, ob sie das auch möchte und wie die, das ist ja sehr fragil, kann ich mir vorstellen, im Land. Du hast mir ja schon vor Jahren und dann immer wieder davon erzählt, von auch der faszinierenden Geschichte Venezuelas, als auch von der Hyperinflation des Bolivar, aber auch den Chancen, die das gebildet hat. Und da bist du ja wirklich, man kann ja schon fast sagen, ein Hasardeur, der quasi also in ein unentdecktes Land, als man hört es ja raus, du bist ja auch Schwabe wie ich, und der damals als ganz junger Mann nach Venezuela und dann nach Isla Margarita gereist ist und gesagt hat, okay, ich baue mir hier was auf in einem Land, das gerade komplett auf den Boden geknallt ist mit der Wirtschaft, Hyperinflation und alles kaputt. Und du hast es geschafft, richtig Struktur aufzubauen und bist sogar richtig bekannt geworden im Land. Ich meine, politische Größen sind dir ja teilweise persönlich dort bekannt.
Ja klar, das kommt natürlich dann zwangsweise, ne, wenn man ständig irgendwie auf die Werbungstrommel haut. Ja. Ich habe es mir aber auch nicht alles so planen können. Ja. Also wenn ich ein Buch drüber schreiben würde, man hätte es irgendwie nicht besser irgendwie planen können. Ja, von diesem ersten Video mit diesem venezolanischen YouTuber, was dann einer runtergeladen hat, auf TikTok wieder hochgeladen hat, aber Millionen von Aufrufen, ja, und dann plötzlich der Clash mit der Regierung, weil plötzlich taucht da irgend so ein Deutscher da auf, ja, der keine 30 ist, ja, und erzählt da irgendwie was von Stadt hinbauen. Die Venezolaner haben es dann aber auch völlig übertrieben auf TikTok. Die Deutschen waren da konstruiert und neue Dubai, also sie werden da neues Dubai hier aufstellen. Natürlich völlig übertrieben, ja, aber so läuft halt TikTok. Gibt jeder irgendwie seinen Senf dazu. Dann plötzlich irgendwie in Caracas eingeladen worden, ja, die ganze Regierung da mich ausgefragt und was macht ihr denn da? Und aha, oh, ihr bringt wirklich, also ach so, hat gar nichts zu tun mit Mining. Ach so, ihr habt gar keine eigene Kryptowährung. Ach so, ihr bringt Fachkräfte und ihr schafft Arbeitsplätze. Also nicht so die Fachkräfte, die wir in Deutschland so bringen, sondern wirklich gut ausgebildete Fachkräfte, die dann halt in Deutschland abhauen, ne? Ach so, ja, das ist ja eigentlich ganz cool. Okay, ja, macht ihr mal, ja. Und das hättest du dir in dem Buch nicht besser ausdenken können. Und aber jetzt stehen wir natürlich ganz anders da, ne? Vor 3 Jahren haben sie mich da alle zerrissen, ne? Da braucht man auch ein dickes Fell. Oh, wie kann man da nur hin? Und Venezuela, und da wirst du ja erschossen und was weiß ich, ne? Und jetzt auf einmal, also seit 10 Tagen, ne, haben sich 1500 Leute bei uns über die Homepage beworben, ne? Ich komme gar nicht mehr hinterher. Ja, also es ist
1500.
1500 Leads sind jetzt reingekommen in den
Du
letzten
hast
zehn
mir ein
Tagen.
Video geschickt, einfach nur minutenlanges Scrollen von Anmeldungen, die reingekommen sind. Ja, ich
Ja.
meine, es ist jetzt, das ist ja wie eine Aktie, die extrem unterbewertet ist und die künstlich tief gehalten wurde und jetzt plötzlich kommt dieses Fenster auf, jetzt kommt die Perspektive und jetzt, wie der Aktienmarkt übrigens in Venezuela, der ist ja quasi
Ja.
straight line up nach oben geschossen. Jetzt ist eben jahrzehntelanges Potenzial, das zurückgehalten wurde, auf jeden Fall mal mit der Option verbunden, dass sich hier richtig was tun könnte. Spürst du das
Absolut.
jetzt auch? Ist da schon, ich weiß nicht, wie du da mit Caracas, ist da jetzt schon so eine Euphorie, die da zu spüren ist?
Naja, in Caracas ist es ja ein bisschen schwieriger, ne? Wie gesagt, du kannst jetzt da nicht irgendwie auf die Straße gehen und da die Party machen, weil es ist immer noch so, ne? Da wirst du, wenn du Pech hast, wirst du dafür abgeholt, ne? Für so eine Nummer. Absolut. Sind auch schon jetzt die letzten paar Tage haben sie ein paar einkassiert, jetzt aber allerdings schon wieder freigelassen. Also ich glaube, dass jetzt da doch irgendwie der Druck dann von außen, ne, da ist, dass das Ganze jetzt in geregelte Bahnen kommt. Es sind bereits die ersten Schweröl-Materialtransporte, ja, in Caracas am Fahren, ja? Überleg mal, 10, 15 Jahre ist die ganze Infrastruktur platt und keine 10 Tage nach dem Einmarsch hier, ja, laufen da die Sachen schon wieder in Margarita. Überall auf einmal sind sie ihre Grundstücke am Saubermachen, perfekt schön lecken, ja, und den Müll rausräumen und schön das Schild davor hängen zu verkaufen, ja, weil jetzt geht's natürlich völlig steil, ja, überall. Jeder hat einen Eimer Farbe in der Hand, ja, und jetzt noch schnell, bevor die ganzen Investoren kommen, ja, dass da alles ordentlich aussieht. Also das merkt man
Die
schon, ja.
Gringos.
Ja, die Gringo, ja gut, nicht nur die Gringos, ne? Es wird ja jetzt auch internationale Flüge wieder geben mit dem Ende der Sanktionen. Also ich bin da wirklich 50-50, ne? Auf der einen Seite kannst du nicht einmarschieren und da irgendwie einen Präsidenten klauen, das geht halt einfach nicht. Auf der anderen Seite, wirtschaftlich gesehen, wird es jetzt natürlich steil bergauf gehen, ne? Und es wird Direktflüge wieder geben und sie haben jetzt das Ende der Sanktionen angekündigt. Bereits 4 große Banken haben sich angemeldet, JP Morgan, Wells Fargo, Citgo und nochmal, nee, Citgo ist Öl, ja, irgendwie 4 große Banken. Überleg mal, in Venezuela gibt es seit über 10 Jahren keine Kredite mehr. Ne? Es gibt du kannst nicht zur Bank und da irgendwie Geld holen und Kredite und irgendwie, was glaubst du, was passiert, wenn das wieder zurückkommt und die ganzen Aktivos, also die ganzen Immos oder was auch immer oder Grundstücke oder Geschäfte, die man hat, wenn du da plötzlich Hypotheken draufziehen kannst, wie das das Land ankurbeln wird. Plus natürlich, dass du 8 Millionen Venezolaner im Ausland hast, ja, wo natürlich jetzt garantiert die ein oder andere Million wieder zurückkommen wird. Ja? Gut ausgebildet, ne? In Deutschland gewesen. 10, 15 Jahre oder in Spanien oder in den USA oder was auch immer. Da kommt jetzt richtig Workforce zurück mit einer ganz anderen Work Ethic und dann geht's hier steil. Absolut.
Also zwei Fragen, Tim. Erstens, der CEO von ExxonMobil, großer Ölkonzern aus den USA, hat ja eigentlich schon Bedenken geäußert und hat gesagt, hey, die Investitionskosten übersteigen die 100-Milliarden-Schwelle, weil die Infrastruktur scheinbar so marode sein muss. Ich meine, es wundert mich jetzt irgendwie, ich gehe da immer logisch ran und ich denke mir, irgendwie, das ist ja denen ihr Geld, das ist ja direkt in die Kassen geflossen. Also wie können die so blöd sein, um der Geldsprudel, der da rauskommt, wie kannst du so blöd sein, um da die Infrastruktur kaputt zu machen? Hä, ich verstehe nicht. Die wollen doch, das müsste doch blitzblank alles sein, damit die Kohle einfach reinkommt. Aber scheinbar ist das alles richtig alt und marode.
Na, das ist so ein bisschen wie bei uns, ne? Der Bundeswehrbeschaffungsprozess. Nur gibt es da noch einen Twist dazu. Was verdiene ich dabei, wenn ich diesen Auftrag vergebe? Ja? In Venezuela, ich habe das öfter mitbekommen, ja, große, gute Firmen, ja, die irgendwas Tolles erfunden haben. Ich hatte mal Kontakt mit so einer schwedischen Firma, die haben irgendwie so ein Getriebe erfunden für diese Bohrer da, ne, von diesem Öl. Und er war völlig frustriert, weil ich sagte, Tim, ich verstehe das nicht. Ja, unser Getriebe, das hält irgendwie 10, 12 Jahre und kostet ein Drittel von dem anderen Getriebe, was irgendwie ein Jahr hält, ne? Doch, ich verstehe das nicht. Das müsste doch ein No-Brainer sein für alle. Ja, logisch. Aber wenn der Kollege, der das nachher ordern muss bei der staatlichen Ölgesellschaft in Venezuela, der verdient natürlich jedes Mal mit, wenn er so ein Getriebe jedes Jahr einmal bestellt, ne? Und nicht eben nur einmal alle 12 Jahre. Plus natürlich, dass du da die Frage, also wer kontrolliert denn da? Du, die sind natürlich schon schwer abhängig von der PDVSA und so weiter. Ja? Da ist auch viel Schmu getrieben worden und viel Gelder veruntreut worden und so weiter und so fort. Also es war ja alles völlig ohne Kontrolle, sage ich mal. Ja? Da haben sich halt ein paar Leute die Taschen voll gemacht und that's it. Ja? So, wenn sie jetzt natürlich wieder reinkommen und es gibt ein anderes Regime, ja, mit einer anderen Mindset, mit einer anderen Ausrichtung, dann kann das natürlich schon funktionieren. Aber ich verstehe auch, dass er da sitzt und sagt, im Moment nicht investierbar. Ja? Weil die immerhin zweimal schon auf die Schnauze geflogen sind und ihr Zeug abgenommen bekommen haben. Ja,
ja.
Klar.
Ja. Jetzt werden sich sicher viele Leute fragen, was macht dieser extrem gut belichtete Mann hier? Kompliment übrigens, wie du das hast hier. Ich sitze ja jetzt gerade beim Fasten, aber das ist top, wie du das ausgeleuchtet hast, dein Studio. Der Mann, der gegangen ist nach Venezuela, übrigens, das möchte ich mal sagen als großes Kompliment. Die Jugendlichen in Deutschland, die reden ja immer Macher, 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 Macher und das gibt irgendwie keine richtige Definition. Ich möchte das wirklich mal sagen, du bist ein richtiger Macher, weil klar, ich bin ein Unternehmer in Deutschland, alles schön, hab das bei mir gemacht, aber ob ich die Eier in der Hose gehabt hätte zu sagen, ich gehe einmal ins gefährlichste Land Südamerikas, das einfach nur Brachland ist, Hyperinflation, Caracas hörst du ja wirklich, da haben sie sich auf der Straße gegenseitig abgeknallt und dann zu sagen, als so junger Mann, ich baue mir da was auf, da werden sich jetzt viele fragen, was hat er gemacht, was ist Crypto City? Also wenn du das mal kurz erklären möchtest, schieß los.
Ja, sehr gerne, ja. Also ich bin hier 2020 hin, ich muss ja sagen, ich habe es ja nicht alles ganz allein gemacht. Ich hatte Hilfe von meinem Vater, ne, der ist ja 1997 da schon hin, hat sich ebenfalls einen Riesenladen aufgebaut, ne, der ist Internet Service Provider, hat überall die ganze Insel mit Glasfaser verlegt, die haben da 50.000 Kunden, 500 Angestellte. Ja, aber auch so eine ganz klassisch typische Erfolgsstory von einem Deutschen. Ne. Die gehen irgendwo hin, eigentlich hatte er ein kleines Hotel, ne, so eine Ferienbude und dann ging das los mit der E-Mail-Bucherei 2006, 2007, ne, und dann hat er halt irgendwie einen Tag Internet gehabt und drei Tage nett und hat da seine Reservierungen verloren. Ne? Was macht der Venezolaner? Der zuckt halt mit den Schultern und sagt, ja, ist halt so. Und der Deutsche regt sich dann aber auf. Ja? Und dann ist er halt irgendwo in die Stadt und hat auf irgend so einen Tower irgendwo eine Antenne hingestellt und hat die irgendwie Richtung El Yaqui, wo er wohnt, ne, zeigen lassen und hat das aus purem Zufall irgendwie hinbekommen, da so einen Link hinzukriegen. Ne? Und dann war er halt der Einzige, der Internet hatte. Ja, und fast forward, ne, da kam natürlich der Nachbar, hey Bernd, wir haschen durch Internet, da. Ne? Und 14 Jahre später haben sie halt die kleine Telekom hier, ne, und sind jetzt auch in allen anderen Bundesstaaten und so weiter. Also ich bin jetzt hier nicht ganz allein hin, das stimmt nicht, aber was wir damals gemacht haben, ne, oder wie Crypto City, was das eigentlich ist, ne, wir bauen hier eine Stadt von Grund auf neu, ja, mit dem Ziel, diese Stadt, diese Grundstücke mit Mittelständlern zu befüllen, mit denen man wirklich Handschlagsgeschäfte machen kann. Ja. Also hochwertige Unternehmer, ja, mit denen man sich sicher sein kann, dass da irgendwie nicht einen den Dolch in den Rücken gerammt wird. Ne? Die sind alle schon lange im Creative-Modus. Ja? Da braucht keiner mehr Geld verdienen. Ja? Aber die sind alle frustriert. Ja? Das sind die klassischen Leute, die jetzt gerade hier bei uns ankommen, die man so ein bisschen in der Zeitung liest. Mittelstandsbetrieb so und so mit 80 Mitarbeitern hat zugemacht. Ja? Weil Deutschland halt einfach seit Jahren, ja, eigentlich seit 2015, ja, die Leute so dermaßen kaputt macht, ja, und diese Risse, diese Bröckeleien, ne, die werden immer größer, die werden immer größer, es wird immer schlimmer, ja, und jetzt ziehen die Leute langsam die Reißleine ein und sagen, du, ich kann nicht mehr, ja. Ich habe Leute dabei, die hatten 250 Mitarbeiter teilweise in Stuttgart, ja. Auch in Stuttgart, ja, einer von uns, der jetzt gerade einsteigt, hat einen Werkzeugbau gehabt, ja. Da fallen jetzt 250 Jobs weg, weil er gesagt hat, du, erstens werde ich kaputt gemacht mit Steuern. Zweitens, während Corona wollten sie mir kein Gas liefern. Jetzt wollen sie auf einmal die Hilfen wieder zurück. Ja, wie soll ich das denn machen? Und als Crème de la Crème wird er jetzt noch von der Wegzugsbesteuerung so richtig von hinten. Ja. Absolute Katastrophe. Anstatt dass man sein Land einfach attraktiver macht, ja, macht man es einfach nur kaputt. Aber der Drops ist gelutscht, der Zug ist abgefahren. Die Leute gehen alle nach Dubai, die Leute gehen alle nach Zypern, die Leute gehen alle sonst wohin. Ne. Und wir haben halt damals gesagt, okay, Südamerika, ne? Ja, wir filtern da die Leute raus. Wir wollen die Top-Leute haben. Und Margarita ist seit Jahren ein absolut Top-Hotspot. Venezuela hat eine super schöne Geschichte. Naja, schön in Anführungsstrichen, ne? Auch viel mit Kolonialismus und so weiter und so fort. Aber Venezuela war mal zu einem Drittel in deutscher Hand. 1600, schieß mich tot über die Welser-Familie. Viele große venezolanische Städte hießen mal Maracaibo beispielsweise, hieß mal Neu-Nürnberg. Ja? Solche Geschichten, ne? Die natürlich über die Geschichte des Landes miteinander verwoben sind und als weißer, heterosexueller Cis-Mann, fühlt man sich in Venezuela sehr, sehr wohl. Ja, da hier ist nichts mit LGBTQ und hier ist nichts mit Blödsinn und die Leute sind alle total lieb. Ja. Und wenn du denen erklären willst, es gibt 69 Geschlechter, dann lachen die aus und sagen, was hast du denn geraucht? Ja. So, das ist sehr, sehr angenehm. Sind auch alle sehr, sehr katholisch. Ja. Ich bin jetzt nicht der Allerbiblischste, aber katholische Werte, ne, die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht vergewaltigen, du sollst nicht rauben. Ja. Damit kann ich einfach was anfangen. Ja. Damit bin ich aufgewachsen. Und das ist hier natürlich sehr, sehr schön. Ne? Ja, und Crypto City, ne, heißt Crypto City, das verstehen die meisten nicht, weil wir quasi über die Blockchain fraktioniert in ganz, ganz viele tolle Projekte investieren, aber nicht im Kryptobereich, sondern in der Real World. Ja. Wir haben ganz, ganz viele Projekte mittlerweile. Wir haben Minen, ja, wir haben ein Luxus-Altenheim, es wird eine Rennstrecke geplant. Brauereien, Metzgereien, Farbenproduktionsfirmen, Wasserproduktion. Na, da kommen jetzt natürlich 300 Duracell-Unternehmer, ne, die alle irgendwie noch Bock haben, was zu machen, haben alle gerade ein bisschen Kohle auf dem Konto, weil sie ihre Firma losgeworden sind und bringen jetzt ihr Talent und ihr Kapital in ein Land rein, was in den 90ern stehen geblieben ist. Was glaubst du, wie viele Tausende von Arbeitsplätzen wir erschaffen werden? Und da sind wir natürlich in Venezuela sehr, sehr beliebt für.
Also ich bleibe dabei, ein echter Macher. Leute, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, ich kann nur sagen, ein hochspannendes Thema. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu Tim und zum Projekt Crypto City. Da kann man das, ist, gibt es nach wie vor die Livecam, wo du zeigst, wie das gebaut wird und wie die Bagger da sind?
Die Livecam gibt es nicht mehr, weil YouTube, ich weiß nicht warum, nach 24 Stunden bricht er mir immer den Stream ab, ja. Und dann läuft er nicht mehr. Aber mittlerweile, die Homepage ist komplett neu. Wir haben eine komplette Sektion, ne, Baugalerie von Anfang an, wo dort noch grüne Wüste war, bis wir dann die ganzen großen Maschinen hatten, wo dann die Terrassen fertig waren. Jetzt bauen wir gerade die ganzen Mauern, ne? Also kann man sehr, sehr schön nachvollziehen. Ich bin ja auch mittlerweile viel, viel aktiver auf Social Media. Ich musste mir die ganze Beleuchtungsscheiße ja auch irgendwo beibringen. Ja. Ich habe ja keine Ahnung von Videos produzieren gehabt. Das sieht man in unserem ersten Interview. Da sitze ich vor einer Livecam, vor einer Webcam. Ja, der Ton ist absolute Katastrophe, ne? Aber irgendwie jeder fängt mal klein an, ne? Und dann lernt man halt dazu. Auf Instagram, YouTube, ne? Da gibt es täglich Updates, was bei uns läuft. Heute haben wir die großen Fahnen bekommen, ja? Der Sonderwirtschaftszone Venezuela, ja? Die ganzen Fahnen der ganzen Projekte. Also ist jetzt alles offiziell 2.0, so nach dem Motto. Ja, und jeder, der Lust hat, nach Margarita zu kommen, ich denke, es wird relativ zügig auch endlich wieder Direktflüge geben. Ich kann ja mal im Interview was spoilern, ne, was noch keiner weiß. Einer der größten Fluggesellschaftsbesitzer hier in Venezuela, der ist gerade daran interessiert, sich ein Grundstück zu ziehen. Und mit dem war ich schon Abendessen, habe gesagt, hey, können wir nicht bitte wieder einen Direktflug nach Deutschland machen? Ja, der hat zwei Transatlantikmaschinen, da war er noch so ein bisschen, ich weiß nicht, aber ich habe gesagt, komm, ich mache dir die Flieger das erste Mal irgendwie voll, ja, und ab dann läuft das selber. Also kann sein, dass wir dann verantwortlich sind dafür, dass es wieder einen Direktflug von Frankfurt nach Margarita gibt. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten kommt über mit Iberia, über Madrid nach Venezuela, guckt euch das Ganze mal an, ist ein sehr, sehr schönes Land. Auch abseits, ja, von Crypto City, die Apartment-Deals hier, ja. Also hier kriegst du immer noch Apartments mit 100 Quadratmeter in Strandnähe für $40.000. Ja. Das ist jetzt schon von 25, 15 angestiegen in den letzten 10 Tagen, logisch. Ja. Aber also, da kriegst du in Deutschland eine Garage für. Ne. Und in den nächsten 6 bis 12 Monaten wird der Kuchen aufgeteilt, da muss man schnell sein. Ja.
So ist es. Und das kann ich nur weitergeben. Das war sehr interessant. Herzlichen Dank für den Abriss aus Isla Margarita. Tim, gerne mal wieder in Zukunft und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Projekt.
Vielen Dank, macht es gut, ciao.